wir behaupten ja gerade, dass bei dem Alarmschmerz der Schmerz nicht dein Feind ist,
sehr gut,
sondern,
dass du das sagst.
Sondern der Schmerz ist dein Freund. Und warum ich das als Ärztin auch tatsächlich absolut befürworte, ist, dass dieser Versuch, mit den Schmerzen umzugehen beziehungsweise sie zu reduzieren, sie vielleicht auch auszuschalten, hat keine negativen Auswirkungen. Dass dieser Schmerz ja mit dem Betroffenen spricht und ihm genau sagt, hey, bitte guck mal dahin, das hat ja für so viel Erleichterung gesorgt. Und das ist genau das Thema, was mich so an unserer Schmerz Sichtweise fasziniert.
Herzlich willkommen zu Die Liebscher und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
Heute hast du dir ja ein Thema ausgesucht.
Ja, darf ich auch mal, ja?
Ja, du darfst dir auch mal ein Thema aussuchen. Und das ist insofern ganz spannend, weil das auch ein Thema ist, ja, da bin ich ja jemand, der immer wieder hinterfragt.
Die Ärztin.
Genau, da bin ich die Ärztin. Roland, du nennst dich ja den Schmerzspezialisten.
Ja.
Und deswegen geht es heute auch um Schmerzen.
Es geht um Schmerzen, ja.
Was meinst du eigentlich damit? Du bist der Schmerzspezialist.
Du, das ist ganz einfach. Das Berufsbild ist ja ein bisschen komisch, was ich habe, weil ich habe ja weder Medizin studiert, noch Physiotherapie gelernt, noch Naturheilkunde, also Heilpraktiker gemacht. Aber ich kenne mich bestens mit Schmerzen aus. Ich kenne mich unglaublich gut mit Schmerzen aus und da habe ich einfach gedacht, okay, ich kann in diese normalen Kategorien, bin ich nicht einsortierbar, aber ich kenne mich super mit Schmerzen aus. Jeder, der mich mal näher kennengelernt hat, der kann das bestätigen.
Meinst du wirklich?
Wie meinst du wirklich?
Du kennst dich bestens mit Schmerzen aus.
Also, ich kenne mich bestens mit, okay.
Also, da fängt es nämlich schon mal wieder an, Roland. Ja. Ja, wenn du sagst, ich kenne mich bestens mit Schmerzen aus, da stellen sich eigentlich meine Haare.
Ja, weiß also nicht akademisch.
Ah,
nicht akademisch. Okay. Weil ich wage zu behaupten, den Schmerzpatienten hilft es auch nicht so viel, wenn jemand viel über Schmerzen weiß, aber nicht weiß, wie sie weggehen. Also, ich muss es genauer sagen, ich kenne mich bestens damit aus, Schmerzen zu beseitigen und Menschen zu erklären, was sie selbst tun können, damit sie ihre Schmerzen loswerden, dauerhaft loswerden. Mhm. Da kenne ich mich bestens aus.
Und wieder Stopp.
Wieder Stopp.
Du willst mir doch nicht sagen, dass du davon ausgehst, dass du wirklich alle Schmerzen beseitigen kannst.
Alle nicht.
Aha.
Nein.
Eben, Roland, du musst
aber ein Schmerzspezialist muss ja nicht alle Schmerzen beseitigen können. Nee. Also da frag,
na, aber
mal,
du hast eben
da
gesagt,
frag mal die anderen Schmerzspezialisten, die das auf X-Schildern stehen haben. Ja, und,
aber dann du hast eben gesagt, dass du dich da super gut auskennst und dass du die Schmerzen beseitigen kannst.
Mit dem Beseitigen von Schmerzen kenne ich mich super gut aus.
Und wollen wir nicht vielleicht mal gucken, ob es unterschiedliche Schmerzen gibt?
Na klar. Haben wir ja selber aufgestellt, diesen Katalog.
Ja, genau. Und ich glaube, da müssen wir einsteigen, weil ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nicht mit dir verheiratet wäre und du kämst mir, du würdest mir gegenüber sitzen und würdest so eine Behauptung
Was
sagen.
Was für eine Behauptung?
Ja, dass du dich bestens mit Schmerzen auskennst und dass du die auch
bestens
beseitigen
damit
kannst.
Über die beseitigen kann.
Genau, klar. Würde ich sagen, du willst mir aber doch jetzt nicht aller Ernstes erzählen, dass Menschen, die wirklich schwerst krank sind, vielleicht an Krebs leiden, dass du deren Schmerzen beseitigen kannst.
Lass uns mal die verschiedenen Kategorien durchgehen.
Okay.
Dann werden wir das ganz genau analysieren. Und das ist auch für die Zuhörer, glaube ich, super interessant, um das endlich mal einzuschätzen. Aber eines ist ganz klar, da hat die Petra recht, wie seit 42 Jahren öfters mal.
Danke.
Ja. Und zwar, stellt euch vor, ich habe einen Hammer in der Hand und hier habe ich einen Nagel und will ihn in die Tischplatte reinhauen. Das ist eine Steinplatte, das geht nicht so gut, aber egal. Und ich schlage mir auf den Daumen. Mhm. Das tut weh. Diese Schmerzen meinen wir nicht.
Mhm.
Ja? Aber fang doch mal an. Geh doch mal durch, was für Schmerzen überhaupt gibt nach unserer Einteilung.
Also, lass uns das nochmal anschauen. Es gibt, ich fand von hinten an, nicht von vorne, so wie du es vielleicht gerne hättest.
Wie du meinst.
Ich würde gerne mit dem Krankheitsschmerz anfangen.
Ja, aber zähl mal auf, besprechen tun wir es andersrum.
Ach so, okay, naja, gut. und das soll ich jetzt durchgehen lassen, ja, meinst du?
Ja,
okay, also Krankheitsschmerz, Dann gibt es den Verletzungsschmerz. Dann gibt es.
Wollen wir gleich. Gib doch ein paar Beispiele, medizinische Beispiele.
Verletzungsschmerz zum Beispiel, wenn du dir.
Krankheitsschmerz erstmal.
Krankheitsschmerz, ja. Also da denke ich schon dran, wenn jemand zum Beispiel Rheuma hat und die Gelenke sind gerötet, geschwollen.
Nur ein paar Beispiele, wollen wir nicht anschauen.
Ach so, okay.
Einfach nur, dass ihr wisst, was wir mit den Schmerzen meinen.
Also Rheuma. Dann Bauchschmerzen, Nierenschmerzen, Schmerzen durch.
Hirntumor vielleicht.
Durch. Ja, da bist du jetzt ganz, aber Schmerzen zum Beispiel auch durch Nierensteine, Gallenkolik, Herzinfarktschmerzen.
Okay.
Ja, okay, das sind
nächste
die.
Nächste Gruppe?
Krankheitsschmerzen. Verletzungsschmerz war dann
Verletzung,
die nächste Gruppe.
Verletzung, ja. Also ich habe ein Messer und schneide mich oder ich habe eine Säge und säge mir in den Arm.
Genau.
Das ist noch eine Verletzung. Oder ich stürze. Ist mir ja jetzt passiert.
Aha.
Ja, ich bin ja rückwärts da von dieser Plattform gefallen. Und habe richtig Schmerzen.
Auch ist es ein Verletzungsschmerz oder ist es ein Schädigungsschmerz? Weil da gibt's
Verletzungsschmerz. Also Schädigungsschmerz haben wir so definiert, das sind die Schmerzen, die ohne äußeren Einfluss zur Schädigung führen.
Mhm. Ja? Okay, das machen wir
gleich.
Dann gibt es den Überlastungsschmerz.
Den Überlastungsschmerz?
Das ist, ich glaube,
wenn die Muskeln,
wenn's anfängt, wenn Muskeln brennt.
Ja. Ja, aber das erklären wir gleich alles.
Klar. Und dann gibt es unseren hoffentlich jetzt mittlerweile schon bekannten Alarmschmerz.
Genau.
Okay.
Das sind die Schmerzen, vielleicht sagst du nochmal in der Reihenfolge, ich habe sie nicht auswendig.
Also Alarmschmerz können wir anfangen, ja. Dann kommt der Überlastungsschmerz,
ja.
Dann der Schädigungsschmerz,
ja.
Der Verletzungsschmerz und
ja.
Der Krankheitsschmerz.
Perfekt. Und ich habe eine Bitte.
Ja, bitte.
An die strenge, wie heißt das?
Weiß
Moderatorin.
Ich nicht. Ah.
Ja. Mhm. Lass uns mit dem Alarmschmerz anfangen.
Ja, können wir gerne.
Weil, ich habe einen Grund, warum ich das mir wünsche, weil unserer Erfahrung nach, und wir haben ja inzwischen, das muss man einfach immer mal wieder sagen, seit 38 Jahren Erfahrung mit diesem Thema. Wir forschen,
stimmt,
wir probieren,
einfach.
Wir wenden an, wir machen Erfahrungen und so weiter und so weiter. Seit 38 Jahren, das ist lange. Wir wollen jetzt nicht wieder mit der Geschichte anfangen, aber was sich da für uns glasklar rauskristallisiert hat, und das können alle, die eine Ausbildung gemacht haben, alle Patienten, die wir behandelt haben, nachvollziehen. Das ist, dass dieser Alarmschmerz der weitaus häufigste ist. Was zählen wir darunter? Da zählen wir eigentlich alles drunter, vor allen Dingen naturgemäß, was im Bewegungsapparat, im Bewegungssystem sich abspielt. Da tut ein Gelenk weh, es tut eine Bewegung weh, es tut ein Finger weh, ein Knöchel, das Knie, die Schulter, all diese Stellen. Und das sind ja die Schmerzen, die am häufigsten plagen eigentlich. Mal abgesehen vielleicht, wenn du jetzt in eine Klinik reingehst, wo eine bestimmte Krankheit halt behandelt wird.
Ich glaube auch, das sind die Schmerzen, die am häufigsten vorkommen. Also ich kenne das ja von der Praxis. Und diese von uns sogenannten Alarmschmerzen, die vom Bewegungsapparat her kommen, das sind für mich tatsächlich auch die häufigsten Schmerzen.
Absolut, absolut.
Also von daher.
Also von Kopf bis Fuß eigentlich.
Ja.
Alles, was mit Bewegung zu tun hat. Mhm. Aber es gibt ein paar Ausnahmen. Migräne und Kopfschmerzen gehören auch dazu. Und gewisse Schmerzen im Brustbereich meinetwegen oder Atemschmerzen, die gehören auch dazu.
Wenn Sie?
Atmung ist ja auch Bewegung, gibt ja einen Atemmuskel, das Zwerchfell und so weiter.
Genau.
Ja? Also die gehören alle dazu.
Heißt das dann, die Schmerzen, die zu den Alarmschmerzen dazugehören, haben immer was irgendwie mit Muskeln und Faszien zu tun?
Ja, wobei man aufpassen muss. Weil oft wird ja gesagt, muskulär-fasziale Schmerzen. Sagen auch teilweise Therapeuten von uns. Mhm. Finde ich gar nicht gut, rede ich Ihnen auch immer aus. Weil das gibt ein Missverständnis bei den Patienten, bei den Schmerzbetroffenen. Weil wenn die hören, also die haben irgendeinen Schmerz, einen ganz schlimmen Schmerz und haben da was weiß ich was für Diagnosen bekommen. Und dann sagt jemand, vielleicht sind das ja muskulär-fasziale Schmerzen, also Schmerzen von den Muskeln, von den Faszien. Dann können die es nicht verstehen. Weil die Arthrose beispielsweise ist ja auch kein muskulär-faszialer Schmerz, aber wir wissen, durch die Muskeln, Faszien wird er ausgelöst. Und das gibt ein Missverständnis. Und deswegen sage ich immer, gar nicht so benennen, weil dann denken alle die Leute, die wirklich diagnostizierten Bandscheibenvorfall haben oder die Arthrose haben, dass unsere Therapie ihnen nicht helfen könnte. Weil das hat ja nichts mit den Muskeln zu tun und mit den Faszien.
Okay.
Und deswegen, also Alarmschmerzen. Was sind Alarmschmerzen? Mhm. Das sind Schmerzen, die ausgelöst werden dadurch, dass Muskeln und Faszien zu stark ziehen, zu wenig nachgiebig sind, zu hohe Spannungen haben. All das sind Alarmschmerzen und das sind die häufigsten überhaupt. Aber jetzt auch gleich im Umkehrschluss, wie kann man denn beweisen, dass ein Schmerz ein Alarmschmerz ist? Indem man einfach die Muskeln und Faszien, die zu diesem Schmerzbereich gehören, entspannt, die Spannung normalisiert und wenn dann der Schmerz, der vorher 100% war, auf 0 bis 30 runtergeht, dann wissen wir, das ist ein Alarmschmerz, der durch die zu hohe Spannung ausgelöst wird. Wenn es was anderes wäre, wenn eine Krankheit eine Rolle spielen würde oder wenn eine Verletzung eine Rolle spielen würde, ja, dann würde das ja nicht runterrauschen. Aber vielleicht rauscht manchmal ein bisschen runter, da kommen wir gleich noch drauf. Auf jeden Fall, Alarmschmerzen sind die häufigsten Schmerzen. Das sind die Schmerzen, wegen denen die meisten deiner Patienten in die Praxis kamen. Ich habe es ja jahrelang gemacht, wenn ich Leute behandelt habe, bei dir in der Praxis.
Ja.
Kritisier nochmal ein bisschen jetzt da bitte vielleicht. Oder stell das nochmal in Frage irgendwie. Damit wir die, damit wir die Fragen, die draußen in den Köpfen sind, damit wir die beantworten können.
Okay, also dann frage ich trotzdem nochmal ein bisschen mehr nach. Also die Alarmschmerzen sind die Schmerzen, die meisten Menschen haben.
Die am häufigsten vorkommen.
Schmerzen sind ja auch nochmal... Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, das ich da aufmachen möchte, und zwar auch gerade bei den Alarmschmerzen. Wenn Menschen solche Schmerzen haben, das ist ja für die grausam.
Grausam,
weil...
Ich habe es ja jetzt wieder kennengelernt. Ich kann es wieder jetzt gut nachvollziehen. Das war das Positive bei meinem Unfall.
Ja, und wir behaupten ja gerade, dass bei dem Alarmschmerz der Schmerz nicht dein Feind ist,
sehr gut,
sondern,
dass du das sagst.
Sondern der Schmerz ist dein Freund. Und dazu muss ich einfach so mal ein ganz bisschen auch was von mir dazu sagen, als ich das in der Praxis habe so erleben können, dass plötzlich die Patienten nicht mehr diesen Schmerz, der durch Bewegung oder im Bewegungsapparat oder wie auch immer du das dann vielleicht noch mal besser beschreiben möchtest, zustande gekommen ist, dass das eben kein Vernichtungsschmerz ist in dem Sinne, dass es immer schlimmer wird und dass irgendwann ganz sicher eine Operation ansteht und dass sie aus diesem Kreislauf gar nicht mehr rauskommen, sondern dass dieser Schmerz ja mit dem Betroffenen spricht und ihm genau sagt, hey, bitte guck mal dahin. Das hat ja für so viel Erleichterung gesorgt und das ist genau das Thema, was mich so an unserer Schmerzsichtweise fasziniert, dass Schmerz gar nichts Schlimmes sein muss oder ist.
Weil da müssen wir schon relativieren, gell?
Ich bin noch nicht fertig, weil das ist einfach für die Patienten, für die Betroffenen ist es unglaublich gut, weil die nicht mehr diese Wahnsinnsangst und auch tatsächlich Panik mit sich tragen
Aber
müssen.
Aber zwei Sachen muss ich dazu sagen. Du hast eben gesagt, das würde nicht schlimmer werden. Und ich kenne Fälle, wo Alarmschmerzen so schlimm geworden sind, dass die Leute...
Wenn sie behandelt werden, habe ich vergessen zu sagen. Ja, oder wenn sie was dafür tun. Natürlich wird ansonsten dieser Alarmschmerz immer schlimmer.
Weil der Körper will halt immer mehr davor warnen, dass da was schief geht.
Genau.
Also jetzt nochmal ganz klar. Der Alarmschmerz, den definieren wir als einen Schmerz, der im Gehirn entsteht. Warum entsteht der im Gehirn? Weil Schmerz immer im Gehirn entsteht. Soweit ich mich da auskenne, in dieser ganzen Schmerztheorie, in dieser herkömmlichen Schmerztheorie, ist es da genauso. Schmerz ist eine, die Quelle ist im Gehirn. Und unsere Erklärung, wie der entsteht. Da wird überall gemessen in den Gelenken, da wird Druck gemessen, da wird Spannung gemessen, da wird Geschwindigkeit gemessen. Der Körper misst sogar, das weiß man, Beschleunigung und Verzögerung. Also eine sich verändernde Bewegung misst er sogar. Und diese ganzen Messergebnisse, die laufen im Gehirn zusammen. Und jetzt kommt unsere Theorie, unser Bild, was auch super gut das erklärt, dass nämlich das Gehirn dann rechnet. Okay, bei dem und dem Druck, bei der und der Bewegung, was passiert mit dem Knorpel? Auf die Wirbelsäule bezogen, was passiert mit der Bandscheibe? Und dann gibt es irgendwann, dadurch, dass die Zugspannung der Muskelfaszien immer größer wird und im Gelenk immer mehr Druck entsteht, gibt es einen Break-Even, einen Punkt, wo der Körper sagt, okay, das kann ich jetzt nicht mehr tolerieren. Mhm. Und unsere Hintergrundidee ist, bis dorthin nehmen wir das Kniegelenk. Ja?
Ja.
Das gerät in der Spannung, weil die Leute sich einseitig bewegen, viel zu viel sitzen, ohne es auszugleichen und so weiter. Da drückt immer mehr der Oberschenkel auf den Unterschenkel und umgekehrt. Das heißt, der Gelenkknorpel, die Menisken geraten immer mehr unter Druck. Und da sind ja überall Rezeptoren. Und wenn der Körper merkt, okay, der Druck, der ist jetzt langsam so groß, dass der Abrieb, der natürlich größer wird, stellt euch einen Mörser vor, mit einem Stößel drin, da liegen Pfefferkörner, wenn man das einfach nur so hin und her pendelt, ohne axial zu drücken, also ohne mit dem Stößel in den Mörser zu drücken, dann wird nicht viel passieren. Aber je mehr der Druck ist, desto mehr wird passieren. Und genauso ist es im Körper auch. Das ist auch unser Bild. Ja? Und in dem Moment, wo der Körper misst, jetzt ist mehr Abrieb, als der Körper in der Lage ist zu reparieren. Durch die Stammzellen, die einwandern, dass neue Knorpelzellen aufgebaut werden. Wovon wir ja ausgehen, was ja auch viele andere, die daran forschen, inzwischen bewiesen haben. Ja? Dann sagt der Körper, okay, stopp. Das geht jetzt nicht so. Ich blockiere jetzt eine Bewegung. Welche Bewegung blockiert er? Die Bewegung, die diese Einseitigkeit, die sich aufgebaut hat, noch weiter verstärken würde. Und dann will er damit erreichen, dass das, was geschädigt zu werden droht, dass es nicht geschädigt wird. Gleich nur einen Satz weiter. In dem Moment, wo eine Schädigung schon stattgefunden hat, dann gibt der Körper nicht auf zu warnen. Dann warnt er immer mehr. Und der Schmerz wird immer schlimmer. Ja? Also oft packt das ja nicht. Gerade wenn Leute Schmerzmittel nehmen. Schreibt mal auf Schmerzmittel, bitte.
Ja, aber ich würde auch gerne mal da
zwischen. Großes Thema. Es gibt heute ein großes Thema. Aber ich verspreche euch, wer sich das bis zum Ende anhört, der weiß über Schmerzen ganz, ganz, ganz viel und hat nie mehr Angst vor denen.
Aber ich würde gerne trotzdem noch mal hier dazwischen grätschen. Mhm. Und zwar, du hast gesagt, der Körper misst. Der misst überall und gerade, wir wollten ja als Beispiel Kniegelenk nehmen. Da ist Oberschenkel, Unterschenkel ineinander treffen, Dickknorpel,
Schleimbeutel und so weiter.
Und so weiter. Knorpel. Und du hast gesagt, und die Rezeptoren, die messen und messen ja. Und die Rezeptoren. Aber im Knorpel gibt es doch gar keine Rezeptoren.
Im Knorpel nicht.
Mhm. In der Kapsel, können die dann messen?
Am Knochen, ja, alles andere außenrum. Mhm. Im Knorpel gibt es keine Rezeptoren. Deswegen sagen wir ja auch, die Arthrose selbst tut gar nicht weh. Die kann gar nicht wehtun, weil es im Knorpel da keine Rezeptoren gibt. Ja. Aber außenrum alles voll davon.
Ja. Also ich wollte es unbedingt nochmal sagen, weil das ist auch durchaus eine Argumentation, dass immer wieder gesagt wird, Es kann ja gar nicht wehtun, weil da keine Knorpel, im Knorpel keine Rezeptoren sind. Aber natürlich, also sobald auch wenn Knorpel zum Beispiel ganz abgerieben ist, Knochenhaut, meine
Güte.
Die
hat Rezeptoren.
Aber
und das ist das große Geheimnis, da kommen wir nachher aber drauf, wenn es um die Schädigungsschmerzen geht, ja?
Ja, ganz genau.
Also. Es wird spannend. Ich verspreche euch, ich merke schon gleich, was da noch alles besprochen werden muss.
Ja.
Aber fassen wir nochmal zusammen. Alarmschmerzen, Muskeln ziehen zu heftig als Reaktion, weil da gibt es einen Agonisten und einen Antagonisten.
Das sind Muskeln, die gegenseitig wirken.
Und wenn der eine nicht nachlässt, am besten ist immer das Beispiel, wenn ihr steht und zieht euch nach vorne und zieht euch gleichzeitig im T-Shirt nach hinten. Nach vorne ziehen die verkürzten Rumpfmuskeln hier, in der Hüftebene auch das Hüftgelenk selbst wird nach vorne gezogen und dann die Gesäßmuskeln und Rückenstrecker ziehen wieder hoch. Vorne zieht was, hinten zieht was, wo zieht es hin? Das zieht genau auf die Bandscheiben. Mhm. Und das Bild gilt im Gelenk, groß, klein, egal welche Geometrie das hat, ganz genauso. Ist immer die gleiche Biomechanik, die sich da abspielt. Ja? Mhm. Schreib ihn doch mal hin, die Sackgasse der Bewegungsevolution.
Soll ich hier vielleicht auch mal selbst was?
Ich habe doch keinen Zettel, du bist doch hier die Moderatorin. Mhm. Die Sackgasse der Bewegungsevolution. Aber das heben wir uns bis zum Schluss auf, weil das wird ein richtiger Ausflug.
Mhm.
Okay.
Also wir haben viel zum Schluss, ne? Also ist dir schon klar?
Ist egal. Gut. Also Alarmschmerzen soweit erstmal. Jetzt gehen wir zum zweiten Punkt.
Zum Überlastungsschmerz. Der ist schön erklärt. Also den kannst du immer gut erklären.
Ist eigentlich auch, also was heißt eigentlich? Nee, hundertprozentig auch ein Schmerz, der ausgelöst wird durch eine Fehlfunktion der Muskeln und Faszien. Also wunderbar zu erklären, ich sitze jetzt, vorne wird kürzer, Hüftbeuge, Rumpfmuskeln werden kürzer, zieht mich nach vorne beim Stehen. Dann im Stand muss ich gegenziehen. Das Ziehen nach vorne durch die Faszien ist so ein Gummibandeffekt. Ja? Die Muskeln steuern das gar nicht an, sondern die ziehen, weil die Faszien da zu kurz geraten sind und die Faszienschichten nicht mehr gut gleiten, was auch immer. Und vielleicht haben auch die Muskeln, die nach vorne ziehen, dann mehr Anfangsanspannung und hinten muss gegengezogen werden. Und vorne, da ist die Faszie aber, gehen wir von aus, im Übermaß beteiligt. Das heißt, ein Gummizug zieht nach vorne und die Armrückenmuskeln müssen gegenziehen. Und auch der Gesäßmuskel oder die Gesäßmuskeln müssen gegenziehen. So, und stellt euch vor, ihr habt eine Flasche hier in der Hand. Für die, die nur hören und nicht sehen, stellt euch vor, ich strecke meinen Arm nach vorne.
Da ist eine gefüllte 2-Liter Flasche, hat Roland in der Hand.
Genau. Und dann halte ich die und je nach Trainingszustand halte ich die mehr oder länger, bis es anfängt, ein bisschen unangenehm zu sein. Und dann zieht's.
Wo zieht's?
In der Schulter.
Aha.
Und was zieht da? Ich weiß es nicht. Es zieht nur so, dass es sich irgendwann so anfühlt, als wäre ein Nerv entzündet. Je nachdem, wie lange ich das aushalte, wenn ich es immer länger mache, ja, kann jeder bei sich selbst testen. Nimmt eine 2-Liter Flasche in die Hand oder anderthalb oder ein kleines Gewicht. Und dann stellt ihr euch hin, streckt den Arm nach vorne und wartet, bis es brennt.
Weil es und ich brennt kann sagen, irgendwann. Es brennt. Das es ist brennt dieses typische als Zeichen des Überlastungsschmerzes.
Und die meisten Rückenschmerzen bei Stehberufen, Verkäuferinnen und Verkäufer, oder wenn jemand den ganzen Tag stehen muss, aber ansonsten viel sitzt, dann kriegt der ganz oft Rückenschmerzen im unteren Bereich, auch im oberen Rücken kann es sein. Und es brennt immer mehr. Und dann fragt man sich, wo kommt denn das Brennen her? Und das Interessante ist, diese Leute legen sich hin und dann ist der Schmerz innerhalb von 1-2 Minuten weg.
Schneller meistens.
Ja? Also kann es zum Beispiel keine Entzündung sein, weil oft wird ja dann gesagt, wow, das ist vielleicht eine Facettengelenksentzündung. Und man sieht sogar, dass die Facettengelenke entzündet sind. Ja? Ist sogar diagnostiziert. Aber trotzdem hört der Schmerz auf, wenn die Leute sich hinlegen. Und das ist der Beweis dafür,
dass es keine Facettengelenksentzündung ist.
Ganz genau. Die sind überlastet. Und wenn jetzt von den 100% Schmerz, man kann das wirklich mathematisch machen, ja? Wenn von den 100% Schmerz, wenn man sich hinlegt, der Schmerz weg ist auf null, dann ist klar, die Facettengelenke mögen überfordert sein, mögen entzündet reagieren, um sich zu reparieren, wieder neuen Knorpel aufzubauen, was auch immer.
Mag vielleicht sogar auch in einem bildgebenden Verfahren sehen.
Ja, genau.
Ja, aber trotzdem ist es nicht der Grund.
Ist nicht der Grund. Und der Beweis ist, leg dich auf den Rücken, Schmerz geht weg, keine Facettengelenksentzündung verschwindet innerhalb von einer Minute.
Ja.
Nur weil man sich hinlegt. Ja? Und das ist immer so der Beweis. Ihr merkt, ich mache das ganz, ganz praktisch. Ja? Aber dann kann man es auch gut nachvollziehen.
Okay, jetzt waren wir beim Überlastungsschmerz. Jetzt kommen wir zum Schädigungsschmerz. Würde ich doch mal als Beispiel vielleicht wirklich einfach die Arthrose nehmen,
die Arthrose
oder?
Ist der beste Schädigungsschmerz, den man da nehmen kann. Es war immer, wir waren ja auch nicht von Anfang an auf diesem Verständnislevel, auf dem wir jetzt sind. Ja? Weil ich dachte immer, okay, weil die gesamte Medizin, erzähl doch mal kurz aus deiner Warte, wo Schmerzen herkommen.
Es gibt, also für uns gibt es eigentlich nur Schädigungsschmerzen.
Ja, und die Psyche, darfst du auch nicht, die gibt es ja auch.
Die Psyche gibt es auch, also im multimodalen Modell, das ist dieses große Schmerzmodell in der heutigen Medizin, wo versucht wird, wirklich alle Möglichkeiten unterzubringen. Und wir haben gelernt, dass Schmerzen entstehen, wenn irgendwas geschädigt ist im Körper.
Also, kaputt ist, verschlissen.
Genau, das sollte man dann auch am besten gesehen haben. Aber all das gibt es ja heute in Wirklichkeit nicht mehr, weil wir wissen ja, dass ja 80% der Rückenschmerzen eben keine Schädigungsschmerzen sind. Nee, aber würde ich nicht zu schnell einsteigen.
Jetzt erst einmal, weil wir müssen die Leute hier abholen, die hören. Weil alle haben im Kopf, wenn was wehtut im Knie, ist es der Meniskus. Oder wenn die Hüfte wehtut, die Hüftarthrose. Oder wenn der Rücken wehtut, haben alle Angst vor Bandscheibenvorfällen. Oder wenn hier der Daumen wehtut, dass die Sehne irgendwie eingerissen ist. Was gibt es noch? Oder das Knie, wenn es so dick geschwollen ist, da muss ja was kaputt sein. Ja, so ein dick geschwollenes Knie, wie kommt das denn zustande? Also das haben ja alle im Kopf. Und dann wird es ja auch teilweise, oder oft, nicht nur teilweise, oft, wird es ja auch nachgewiesen, da ist ein Riss im Meniskus, da ist eine Vorwölbung in der Bandscheibe, da ist die äußere Wand der Bandscheibe ist gerissen und das, was da drin ist, hat sich rausgedrückt, Bandscheibenvorfall. Ja? Oder ein Gleitwirbel. Einer der Wirbel, meistens der Lendenwirbelsäule, L4, L5 ist das häufigste, hat auch seinen Grund biomechanisch, ja, wird reingezogen, das heißt, der steht einen halben Zentimeter anders als der andere. Und danach wird immer gesucht und dann soll das praktisch erklären, warum der Schmerz im Körper des Patienten vorhanden ist. Das mal als Ausgangslage. Ja? Das ist so die alte Welt, würde ich mal
genau
sagen. Ja? So. Aber auch in der alten Welt, wie du eben sehr richtig gesagt hast, gibt es da ja Situationen, die keiner versteht. Nämlich, da ist ein Rücken, der hat unglaubliche Schmerzen, aber kein Gleitwirbel, keine Facettengelenksentzündung, kein Bandscheibenvorfall. Mhm. Und das ist das, was Peter ja gerade gesagt hat, die sogenannten unspezifischen Schmerzen. Was heißt unspezifisch?
Dass man einfach keinen Grund, keinen sichtbaren Grund findet. Bei allen Untersuchungen, es ist nichts da. Die Schmerzen aber sind unerträglich.
So, und zu was hat das geführt? Wir dürfen auch, glaube ich, nicht zu lange ausholen, sonst wird das ein 3-Stunden-Podcast, aber da wollen wir drunter bleiben, ja. Aber trotzdem ist es mal gut, Zeit zu haben, dieses Thema wirklich so zu besprechen, dass es alle Menschen verstehen können. Weil da sagt ja jeder was anderes. Also, jetzt hilft mir gerade wieder den Weg zurückzufinden. Wir waren gerade bei...
Es ging bei den unspezifischen
Rückenschmerzen. Ach, genau. Die unspezifischen Rückenschmerzen. Schmerzen, die keine strukturelle, keine körperliche Ursache haben. Und die sind gar nicht mal knapp, weil bei Rückenschmerzen, also ich kenne eine Studie aus Australien, da waren das sogar 99%. Und man sagt auch normalerweise so 80-90%. Also der weitaus größte Teil der Rückenschmerzen im unteren Bereich, LWS, sind unspezifische Schmerzen. Jetzt musste da ja irgendwo eine Erklärung her. Weil Petra, du bist die Ärztin, die gelernt hat, der Schmerz hat immer eine strukturelle Ursache. Mhm. Du bist ja verloren. Also irgendwann gab es die Situation, es hat sich immer mehr zugespitzt. Da gibt es Schmerzen, da ist nichts zu finden. Auch wenn die Aufnahmeverfahren immer besser wurden, immer genauer geguckt werden konnte, da ist einfach nichts zu finden. Und dann begann ja die große Theorie des chronischen Schmerzes. Chronischer Schmerz war das eine und dann so ein Seitenzweig, psychische Schmerzen.
Ja.
Das macht die Psyche. Ich habe so viele Patienten gehabt, die mir gesagt haben, Liebscher Bracht, ich habe irgendwann immer nur wieder gehört, Sie haben nichts und bitte gucken Sie mal in Ihre Familie, machen Sie mal eine Therapie, wie ist denn Ihre Ehe, Ihre Frau, Ihr Mann, wie auch immer, stimmt denn da alles, da muss irgendwas sein. Und die Leute waren verzweifelt, weil die Ehe war in Ordnung, ja. Und die wollten sich auch nicht einreden, dass da jetzt ein großes Problem entsteht.
Soll es auch geben, ne?
Soll's
dass
mal
Ehen in Ordnung sind.
Ja, ja.
Oder Beziehungen, ja.
Also das war der eine Zweig, ja.
Ja.
Und der andere Zweig war, dass man den chronischen Schmerz, ich sage jetzt mal, erfunden hat oder definiert hat, wäre vielleicht besser gesagt.
Naja, gut, nee, also erfunden nicht und definiert schon eher. Also man hat gesagt, ein Schmerzzustand, der länger als 6 Wochen anhält, den nennt man chronischer Schmerz. Wie sieht es denn eigentlich aus?
Weil keine Schädigungen zu finden sind.
Ja, beziehungsweise...
Oder überschneidet sich
nee,
das da?
Generell, also das kannst du so nicht sagen. Das ist dann, wenn der Schmerz einfach 6 Wochen bleibt, aber er nicht weggeht. Man hat Gründe gefunden, man hat keine Gründe gefunden. Der Schmerz bleibt einfach über 6 Wochen. Dann okay. ist er chronisch. Wie sieht es denn aus bei, hat das was für dich auch mit Schmerzgedächtnis zu tun oder ist das ja, eine ganz andere Geschichte?
Also die ganze Theorie, soweit sie mir bekannt ist, läuft so. Das haben mir ganz viele Patienten erzählt, das haben sie von ihren Ärzten erklärt bekommen. Die Schmerzen verselbstständigen sich irgendwann. Und man sieht auch wohl strukturelle Veränderungen im Gehirn.
Man kann es, glaube ich, sogar auch in verschiedenen Blutuntersuchungen messen.
Ja, keine Ahnung, das ist nicht mein Ding. Auf jeden Fall, dann ist ein Schmerz chronisch. Und wenn er chronisch ist, dann ist er im Grunde genommen nicht heilbar, weil diese Chronifizierung dazu geführt hat, dass da jetzt irgendwas aus dem Ruder gerät. Und der Beleg eigentlich dafür ist ja die Veränderung des Gehirns. Tja. So, aber da, wisst ihr, ich komme ja aus Maschinenbau. Henne oder Ei. Ich bin ja erzogen, logisch zu denken durch dieses Studium.
Aber du wirst jetzt nicht sagen, dass Mediziner nicht logisch denken. Also,
naja, die denken
Vorsicht,
anders.
Also haben wir uns halt dann auch immer etwas auseinandergesetzt oder miteinander.
Aber wir sind immer noch zusammen, deswegen es hat immer nie einen bestimmten Stellenwert überschritten. Ja. Auf jeden Fall, da ist eine Veränderung bei den Menschen, die Schmerzen haben. So, es gibt da zwei Möglichkeiten. Die eine ist, da verändert sich das Gehirn und das sorgt dafür, dass der Schmerz nicht mehr weggeht, dass er chronifiziert. Und die andere ist, in dem Moment, wo jemand Schmerzen hat, Alarmschmerzen aufgrund von muskulärfaszialen Spannungen, die zu hoch sind, und da wird nichts dran geändert, dann bleibt der Schmerz ja da. Mhm. Also einen chronischen Schmerz für mich gibt es eigentlich so gar nicht, wie der anders definiert wird, sondern ich sage immer, ein chronischer Schmerz ist eigentlich ein Schmerz, der zu lange nicht korrekt behandelt wurde, damit er weggehen konnte. Mhm. Und dann ist er chronisch. Und dann wird es für mich auch gleich ganz logisch, weil gehen wir jetzt mal aufs Gehirn. In dem Moment, wo ich weiß ja, wie ich gelitten habe, als ich da runtergefallen bin, wenn jemand so einen Schmerz chronisch hat, der muss ja irre werden.
Ja.
Und der will auch keine Schmerzmittel nehmen, weil der Magen irgendwie irgendwann drauf reagiert und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, was ist denn mit dem Menschen los? Der ist am Leiden, der leidet ohne Ende. Mhm. Der lebt nicht mehr normal. Ich habe es jetzt wieder kennengelernt. Du kannst dich nicht konzentrieren, du kannst dich nicht bewegen, du kannst dich nachts nicht rumdrehen, du kannst gar nichts mehr. Natürlich hat das Auswirkungen aufs Gehirn.
Absolut.
Das wäre da absolut undenkbar, auch dass auf, das keine Auswirkungen aufs Gehirn
auf
hat.
Bodenstoff
das heißt,
und so
worauf
weiter,
ich hinaus will.
Die Chemie,
Biochemie. Worauf ich hinaus will. Der unbehandelte Schmerz, der verändert das Gehirn. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn man bei diesem Menschen, der 5 Jahre chronischen Schmerz hatte, wir hatten sie ja zu Hunderten, ja?
Das stimmt.
Wenn diese Schmerzen irgendwann weggehen und der dann wieder, oh, mein Leben beginnt wieder. Ich kann wieder normal denken. Ich bin nicht mehr so besetzt. Ich kann wieder schlafen. Natürlich normalisiert sich auch wieder das im Gehirn, was vorher sich entwickelt hat aufgrund dieser unheimlichen Qual. Das ist für mich völlig logisch. Ich meine, ich bin kein Gehirnforscher, ja, aber das macht einfach komplett Sinn. Und wie gesagt, wenn jemand eine Studie machen möchte darüber, chronische Schmerzen, wir behandeln die Leute, Schmerz weg, vorher Gehirnstatus, hinterher Gehirnstatus, bin ich ganz sicher, das Gehirn, ich weiß nicht, wie lange es dauert, ja, bis sich es wieder normalisiert, aber die Neuroplastizität, die ist ja sowieso vorhanden, das verändert sich ja permanent.
Ja, aber es geht nicht so schnell geht es nicht, also man braucht schon Zeit dafür, aber es ist auf jeden Fall ein super spannendes Forschungsthema. Das wäre wirklich
ganz spannend. Also wenn ihr mal Lust habt, wenn Ärzte zuhören, ja,
naja, oder Profs, Forscher, oder also Forscher, das ist ja, einfach,
wir können da tolle Untersuchungen machen und es wird die Welt weiterbringen, da bin ich sehr überzeugt
okay,
von.
Okay, aber,
Moment. Ja. Noch gerade jetzt einfach nochmal feststellen, also der Schädigungsschmerz, das haben wir noch gar nicht gesagt, ja, der vermutete Schädigungsschmerz, weil wir waren jetzt beim chronischen Schmerz, der vermutete Schädigungsschmerz, der ist in den meisten Fällen auch sehr gut zu beeinflussen. Also gehen wir nochmal zurück jetzt, weg vom chronischen zum Arthrose-Schmerz im Knie. Der hat Rose ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades. Wir normalisieren die Spannung der Muskeln und Faszien. Der Schmerz ist weg. Nach der ersten Behandlung auf 0 bis 30, dann dauert es ein paar Wochen, dann ist er weg. Und wenn der Mensch seine Übungen dann weitermacht, bleibt er auch weg. Weil die Spannung der Muskeln und Faszien in dem Alltag dieses Menschen würde ja wieder dafür sorgen, dass der Schmerz auch wiederkommt. Und deswegen muss man dann die Übung dauerhaft machen, um dieses individuelle Bewegungsprofil so auszugleichen, dass die Spannungen normal bleiben und nicht wieder sich so erhöhen, dass der Körper reagieren muss. Ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades, Knie tut weh, obwohl der Knorpel keine Schmerzrezeptoren hat, weil es ein Alarmschmerz ist vom Gehirn, der dort in dem Knie wehtut. Es tut ja mal vorne weh, mal hinten, mal innen, mal außen, mal in der Kniekehle mehr. Gibt es ja die unterschiedlichsten Stellen. Ja, weil ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades, da ist ja nur der Knorpel in sich, der immer dünner wird. Hatten wir gesagt, sind keine Schmerzrezeptoren. Trotzdem tut es tierisch weh. Ein Beweis dafür, dass die Muskeln die Faszien sind, die zu hohen Spannungen. Aber dann ist ja Arthrose vierten Grades, Glatze sozusagen. Da sind Teile größer, kleiner, unterschiedliche Bereiche. Da ist Knochen auf Knochen. Und die Knochenhaut, hat Rezeptoren. So, und da kann ich nur einfach sagen, wäre auch eine wunderbare Studie. Nämlich, wir haben die Erfahrung gemacht, dass in sehr vielen Fällen bei Arthrose vierten Grades wir, Achtung, genauso viel helfen können wie bei Arthrose ersten, zweiten, dritten Grades oder auch wenn gar keine Arthrose vorliegt. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, warum ist denn das so? Weil da gibt es doch Rezeptoren. Dann sage ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich weiß nur eins. Ich bin der Oberpraktiker vor dem Herrn. Wenn da jemand kommt mit Arthrose vierten Grades im Knie, sauber diagnostiziert, dann behandle ich den. Ich nehme dem die Spannungen weg, ich zeige dem die Übungen und er ist nach der ersten Behandlung drastisch reduziert. Ausnahmen bestätigen die Regel, kann sein, dass es sie gibt. Ich habe sie selten erlebt, aber ausgeschlossen ist es nicht. So, und das heißt jetzt in unserem Modell, auch bei Arthrose vierten Grades handelt es sich in den meisten Fällen um Alarmschmerz. Also der Schmerz, den man glaubt, dass der von der Arthrose kommt. Ist in Wirklichkeit gar kein Arthrose-Schmerz, sondern ein Alarmschmerz. Aber keiner vermutet es, weil die Arthrose ist ja drin. Der Gelenkspalt ist fast weg oder ist ganz weg, wie auch immer. Da ist schon Geröll drin in der Hüfte und der Knochen ist schon völlig angegriffen. Ja. Und trotzdem, aber wer das jetzt nicht glaubt, ganz cool bleiben, ganz cool. Der Test zeigt es ja. In dem Moment, wo ihr euch zu jemandem hinbewegt, der unsere Therapie gelernt hat, ob Arzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut, ist ja egal, lasst euch behandeln und lasst euren Körper entscheiden, was für ein Schmerz das ist. Und wenn der Körper nach der Behandlung in diesem Knie einen Restschmerz von 20% meldet, den der Patient ja fühlt, direkt nach der ersten Behandlung, dann weiß er ja, dass der Körper 80% Alarmschmerz bewiesen hat und die restlichen 20%, das könnte jetzt der Arthrose-Schmerz sein. Da wir aber wissen, dass nach der zweiten, dritten Behandlung und wenn die Leute ihre Übungen dann machen, der meistens dann auch von 20% weiter runter geht und ganz weg ist, ja, das ist ganz häufig, ist nach der ersten Behandlung noch nicht bewiesen, nur die Chance ist da aus Erfahrung. Ja. So, das bedeutet, was machen wir denn nun? Da hat jemand einen Schmerz und da werden Aufnahmen gemacht. Und in den Aufnahmen ist zu erkennen, da ist irgendwas, was man operieren könnte. Wir sagen, wir lieben Operationen, wenn sie nötig sind. Dann bin ich begeistert, das ist gute Handwerker. Ich wäre übrigens auch ein guter Operateur geworden.
Das glaube ich.
Weil ich bin ein guter Handwerker und das hätte mir total gelegen. Ja? Also wir lieben Chirurgen, die ihren Job verstehen, die da tolle Gelenke einsetzen, die OPs machen, die keine Ahnung was überall. Ja? Wenn es jemand gut kann und der Grund ist vorhanden, wunderbar. Ja? Bin ich voll dabei. Wir sagen aber, bevor man so einen Eingriff machen lassen sollte, wegen Schmerzen, wohlgemerkt wegen Schmerzen, wenn die Hüftpfanne eingebrochen ist, ja, ein anderes Thema. Aber die meisten OPs werden ja an den Gelenken wegen Schmerzen gemacht. Und dann habe ich einen ganz einfachen Vorschlag. Einfach sich einmal behandeln lassen oder in YouTube auf die kostenfreien Übungen gehen und die Übungen machen und gucken, was der Körper sagt. Man kann auch noch was machen. Wenn man da nicht groß sich behandeln lassen möchte und wenn man nicht auf YouTube gehen will, man legt sich einfach in die angenehm heiße Badewanne mit diesem Knie, was so weh tut, auf 100%. Legt sich in die angenehm heiße Badewanne, geht nach 20 Minuten wieder raus, läuft seine Runde und vergleicht, wie war der Schmerz vorher, wie war er nachher. Bei den allermeisten Schmerzen ist der total reduziert. Das ist ein Beweis dafür. Ein Hinweis, würden vielleicht einige sagen.
Es ist ein Hinweis, ja.
Es ist ein Hinweis, ja, ein starker Hinweis. Ich kann es nicht lassen, ja, aber ich finde es wirklich einen starken Hinweis. Auf jeden Fall, dann ist die Chance riesig groß, dass die Übungen helfen und dass die Behandlung, die Osteoporosur helfen würde. Und dann würde ich es erstmal probieren. Mhm. Und dann stellt sich raus, OP gar nicht
nötig. Okay, aber jetzt hast du gesagt, also Badewannentest, aber dann sag auch bitte, warum das so häufig tatsächlich...
Habe ich vergessen. Aber sag du es doch.
Naja, weil der Körper einfach entspannt. Die Muskulatur ist nicht mehr so angespannt, sondern die entspannt genauso und man kommt in Ruhe.
Man könnte auch einen Gegentest machen. Okay, man könnte auch einen Gegentest machen. Man geht ins Eiswasser. Kein Witz jetzt, ja?
Das habe ich neulich auch jemanden, da habe ich auch jemanden gesprochen, der hatte Rückenschmerzen, die waren weg. Übung gemacht irgendwie. Und dann ist er ins Eisbecken gegangen und flugs waren wieder die Rückenschmerzen da. Das ist so, es ist so durchgängig, angenehm, so einfach, so klar zu sehen. Ja?
Das ist so einfach, da freuen sich jetzt alle Patienten, alle Schmerzgeplagten freuen sich drüber. Aber diejenigen, die das für was viel, viel Komplizierteres halten, die denken sich, wie kann es so einfach sein?
Ich glaube schon, dass die ganze Biochemie, Biophysik, alles, was da hinter ist, dass das hochkompliziert ist. Ja? Wenn du in die kleinsten Details gehst.
Absolut.
Aber es ist, glaube ich, tatsächlich ganz einfach in der Größe von außen das zu sehen, dass du wirklich ganz, ganz viel leichter gegen tun kannst. Und das ist einfach und das ist das Problem. Deswegen habe ich ja auch so lange gebraucht, bis ich verstanden habe, wie das funktionieren soll.
Also
ja.
wir sprechen es vielleicht nochmal aus. Ja? Also in dem Moment, wo ein Schmerz da ist und es wird eine Schädigung gefunden, der Meniskusanriss zum Beispiel, ja? Die auch übrigens wieder zusammenheilen können, die Menisken, ne? Weiß man inzwischen. Auf jeden Fall, der Anriss ist da. Jetzt wird gesagt, könnte man operieren. Aber inzwischen, Gott sei Dank, früher hat man das viel, viel mehr gemacht.
Ja, macht man viel weniger.
Gott sei Dank.
Macht man viel weniger, also die Spiegelung und so weiter.
Oder der Schmerz ist halt total im Knie schon seit 1, 2, 3, 4 Jahren drin und da soll halt das künstliche Gelenk eingesetzt werden. Bitte, bitte, bitte vorher die Übungen versuchen.
Bin ich auch
vorher
dafür.
Die Osteoporosur versuchen bei einem unserer Ärzte oder Therapeuten, die es gelernt haben. Oder vorher ganz easy in die heiße Badewanne gehen. Und was der Schmerz runtergeht, ist ein starker Hinweis darauf.
Du lernst,
ich
Roland.
Ich lerne. Starker Hinweis darauf, dass es die Muskeln und die Faszien sind, die dafür sorgen, dass es wehtut.
Und warum ich das als Ärztin auch tatsächlich absolut befürworte, ist, dass dieser Versuch, mit den Schmerzen umzugehen, beziehungsweise sie zu reduzieren, sie vielleicht auch auszuschalten, hat keine negativen Auswirkungen. Das ist
10
einfach
Minuten Zeit.
Gut,
ja, 10 für
Minuten.
Die Übung.
Ja, oder
und
wenn jemand.
Eine Stunde, wenn er sich behandeln lässt, ja.
Und das ist ja schon, also das sollte es eigentlich wert sein, ja.
Ja, wenn ich mir überlege, ich meine, diejenigen, die sich ein künstliches Gelenk einbauen lassen, da gibt es interessante Videos auf YouTube, wo man sich angucken kann, wie das dann gemacht wird und wie das genau aussieht. Und das sollte man sich vielleicht mal angucken, bevor man das macht, um zu wissen, was da eigentlich im Körper passiert. Und spätestens, wenn man das gemacht hat, dann
finde ich jetzt mir, nicht so korrekt, ja. Weil,
ich finde das real.
Ja, aber Roland, also zum einen wenn du dir sowas anguckst, du kannst es gar nicht zu Ende gucken, weil dir wird es ja immer übel. Stimmt, ja, das ist stimmt. So die eine Sache. Und es gibt einfach auch Menschen, die brauchen diese OP. Ja, es gibt auch Menschen, die ja. vertrauen da noch nicht drauf und also auf das, was wir sagen. Und aber wenn die das dann sehen, das bringt ihnen bestimmt keine Verbesserung der Heilung. Also ich finde nicht, dass also es sein
finde,
muss.
Ja, also kann man so und so diskutieren. Ich finde okay. halt, es ist deswegen...
Dann lass es einfach so stehen.
Ja, ja, aber...
ja, ja, aber... Nein, nein, ja, ja, einfach, aber...
Mhm. Peter, einfach, es lassen sich ganz viele Leute operieren, die hinterher sagen, ich habe es zuhauf gehabt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es nicht machen lassen. Und deswegen denke ich, es ist legitim zu sagen, pass auf, gerade wenn es strittig ist und es wird ja auch heute, wir haben ja diese Tendenz, dass immer mehr Orthopäden auch sagen, versuchen Sie erstmal mit Übungen und inzwischen werden ja auch schon die Liebscher-Bracht-Übungen von Ärzten, die wir gar nicht kennen, empfohlen an die Patienten. Das ist ja alles auf einem guten Weg, ja. Aber es gibt halt, man darf sich nichts vormachen, eine OP, da passiert halt ganz viel, wo verletzt wird. Und wenn man sich das sparen kann, ist es doch schön. Und wenn es einen dazu bringt, dass man weiß, okay, das sind so Sachen, die da gemacht werden, das ist nicht so angenehm. Wenn das dazu führt, dass man mal seinen Hintern hochkriegt und mal ein paar Übungen macht, die ja lächerlich im Vergleich dazu sind, oder mal zu einem Therapeuten geht und sich behandeln lässt, dann finde ich, das ist schon ein guter Move, damit eben nicht umsonst so viel passiert wird, weil das ist ja alles nicht reversibel. Ja, wenn das gemacht wird, so ein künstliches Gelenk, das fängt ja teilweise bei da Leuten um die 50 schon an, was gar nicht ohne ist, weil dann halten die 10, 15 Jahre, da muss ein neues rein, Knochenverlust, aber man geht es nicht mehr und man sollte das so spät wie möglich machen. Das meine ich doch nur positiv für die Patienten. Ja.
Trotz allem, Roland, du hast so ein paar Sachen gesagt, da will ich einfach nochmal auch was dazu sagen. Du hast gesagt, du hast zuhauf die Patienten gehabt, die nach einer Operation kamen und denen hat es nichts gebracht. Natürlich, weil wenn es ihnen was gebracht hätte, die Operation, wären sie gar nicht mehr zu dir gekommen. Mhm, genau. Ja, also dann hast du schon so ein bestimmtes Klientel auch oder Patientenklientel.
Die bei denen es nicht geklappt hat.
Und bei vielen, die haben trotzdem dadurch Besserung verspürt. Warum auch immer, das ist ein anderes Thema nochmal, aber die haben Besserung verspürt. Was ich nur vermeiden will, ist einfach, dass die Menschen dann denken, sie hätten einen Fehler vielleicht gemacht oder hätten vorher was anders machen sollen. Weil vorher, ja, dass sie sich haben operieren lassen beispielsweise, dass du ihnen damit ein schlechtes Gewissen machen
möchtest.
Ach so,
meinst du
jetzt? Aber das ist nicht so. Aber was noch zutreffend ist, ist, dass Menschen, die operiert wurden, und das finde ich viel spannender, dass ja, wenn sie sich gleich danach bewegen, wie sie sich zuvor bewegt haben, sie die gleichen Beschwerden auch wiederbekommen können.
Ja.
Das finde ich ganz, ganz spannend dabei. Und dann ist es wichtig.
Genau,
ja,
und das ist
ein Beweis. Ein Hinweis, immer noch ein Hinweis, solange es nicht durch Studien belegt ist. Ja.
Dann ist es ein Hinweis, meinetwegen, ist ja egal,
gut.
Darauf, dass es halt Alarmschmerzen waren.
Mhm.
Und dass es nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Aber du, was du sehr gut gesagt hast, diejenigen, die jetzt schon ein künstliches Gelenk haben, die sich das überlegen, ganz, ganz wichtig für euch zu verstehen, bitte mit dem künstlichen Gelenk ist es fast noch wichtiger, die Übungen zu machen, als ohne. Warum? Weil auch künstliche Gelenke unterliegen einem Verschleiß.
Einem Abrieb.
Einem Abrieb, ja. Und ich komme aus dem Maschinenbau, hochfeste Werkstoffe erzeugen bei Abrieb hochfeine Stäube.
Ja.
Und die können in den Körper rein diffundieren. Und
die
deswegen sollte man...
Diffundieren in den Körper hinein. Die können nicht nur, das passiert wirklich.
Ich wollte es ein bisschen indirekter sagen halt. Auf jeden Fall, je mehr ihr die Übung macht und dafür sorgt, dass sich auch das künstliche Gelenk, was ihr jetzt im Körper habt, dass es nicht mit zu viel Druck aufeinander arbeitet, ja, hat zwei Vorteile.
Mhm.
Punkt Nummer eins, die Abriebe, die sich da bilden, die werden minimiert.
Richtig.
Nummer zwei, wenn da Kräfte aufeinander prallen, dann lockern sich ja auch die Gelenke viel eher, als wenn das alles unter einem normalen Kräfteverhältnis sich jetzt bewegt. Und das bedeutet, zwei Fliegen mit einer Klappe im Grunde genommen, also auf jeden Fall die Übungen machen. Und Nummer drei, dass die Schmerzen nicht wieder auftauchen.
Mhm.
Weil es gibt ja Der Klassiker ist ja bei Rücken-OPs wegen Bandscheiben, die ja Gott sei Dank immer weniger gemacht werden. Da ist ja schon eine große Lernkurve da. Dass dann nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr die Schmerzen wieder anfangen. Warum? Weil der Körper immer noch sitzt. Die Übungen, die in der Reha gemacht wurden, werden dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil es ist ja repariert. Ja? Bitte nicht denken, das wäre dann so ein Dauerzustand. Ein Gesundheitszustand ist immer fließend, der wechselt jeden Tag. Und in dem Moment, auf die Schmerzen bezogen, jetzt auf die Alarmschmerzen bezogen, wenn dann die Sitzerei wieder zu den Verkürzungen führt, dann wird das Gleiche wieder entstehen. Und dann wird der erste Wirbel versteift, und dann werden die ersten zwei versteift, dann sind es drei und immer weiter, immer weiter.
Du hast was richtig Gutes gesagt.
Zur Abwechslung auch mal danke. Okay.
Du hast gesagt, dass es ja wirklich so ist, dass weniger Bandscheiben-OPs gemacht werden.
Ja, also, soweit ich das mitkriege. Ja,
ist auch. Es wird da zumindest weniger operiert. Und da ist mir was dazu eingefallen, nämlich, dass in der Medizin alles tatsächlich sich auch entwickelt und verändert. Was heute noch die Wahrheit war, ist morgen
Der Irrtum.
Und da sollen wir immer dran denken, wenn ich überlege, wie häufig früher ein Blinddarm entfernt wurde, also Appendix im Bauch, weil er entzündet war, wie selten das heute noch stattfindet. Oder auch die Mandeln bei den Kindern, wie häufig sind die operiert worden. Heute hegt man und pflegt man sie, wenn es irgendwie geht.
Es also kann ja sein, dass sich jemand was dabei gedacht hat, die da einzubauen. Ne?
Zum Beispiel, und es ist genauso, also der sogenannte Blinddarm, der ja gar kein Blinddarm ist, der Wurmfortsatz, das ist ein Lymphorgan, ein kleines, ja. Und wenn dieser weg ist, ja, oder dieses weg ist, dann ist einfach, müssen andere Kompartimente des Körpers eben die Aufgabe übernehmen. Genau das Gleiche bei den Mandeln. Das ist, die halten halt was auf und so weiter und so fort. Und bei den Bandscheiben auch.
Ich fasse es mal zusammen. Und. Am besten wäre doch, dass wir im Original erhalten bleiben. Oh, und wir können super froh sein, dass es bei schweren Unfällen beispielsweise Hüfte zertrümmert oder was da Schlimmes passieren kann, Wirbelsäule total kaputt, ja. Dass es da tolle Techniken mittlerweile gibt, jemanden vom Rollstuhl zu bewahren, wieder mit Bewegung zuzulassen und so. Also diese Welt muss es ja geben. Ich plädiere nur dafür zu sagen, bitte, bevor man eine größere OP machen lässt, versuchen, ob es nicht auch ohne geht. Wenn es nicht geht, kann man es immer noch machen, aber der Versuch, der gehört im Grunde genommen im multimodalen Modell. Ja, da finde ich, gehört das rein.
Ja.
Erste Maßnahme, multimodales Modell. Unsere Osteoporosur machen lassen oder wenn man das aktiv für sich selbst machen möchte, dann eben die Übungen machen und wenn das nicht hilft, dann alles andere. Mhm. Aber da es bei sehr, sehr vielen Sachen hilft, wir hätten eine Entlastung der Krankenkassen, eine Entlastung der Ärzte, eine Entlastung der Zeit der Patienten.
Und eine Entlastung des Leidens.
Ja, natürlich.
Das finde ich, also für mich drüber. Immer.
Ja. Aber das klingt so nach Abschluss. Wir machen noch weiter. Was ist die dritte Gruppe?
Nein, die vierte. Der Verletzungsschmerz.
Der Verletzungsschmerz, ja klar.
Der geht ein bisschen schneller.
Ja, der geht schneller. Also wer die ausgiebige Schilderung eines Verletzungsschmerzes hören möchte, der guckt auf den Podcast, den wir gemacht haben.
Rolands Unfall.
Mein Unfall, 1,60 Meter, wow. Mit dem Rücken auf ein Eisenteil. Und da habe ich wieder, das war wieder eine gute Kur für mich, weil ich habe jahrelang, jahrzehntelang eigentlich so gut wie keine Schmerzen gehabt und ich habe es vergessen. Und dann habe ich wieder kennengelernt, wie es ist, sich mal eine Woche lang kaum bewegen zu können. Und das war super gut. Ich liebe es, dass ich das mal wieder gespürt habe, weil mir ist wieder klar geworden, wie wertvoll diese Arbeit ist, die wir machen. Wie wertvoll die ist. Aber Verletzungsschmerzen, um es kurz zu machen, die passieren. Da brechen Knochen, da reißen Sehnen ab.
Oder man schneidet sich irgendwo mal einen Finger.
Jetzt Achtung, egal wie. Es finden Muskelfaserrisse statt. Ist auch eine Verletzung. So, und jetzt möchte ich euch bitte gut aufpassen jetzt, ja, weil jetzt müssen wir gucken, wie gehen wir da ran. Weil ich fange mal bei einer richtig schweren und schlimmen Verletzung an, alles zertrümmert. Das gibt Schmerzen. Da sind wir froh, dass es Schmerzmittel gibt. Ich war jetzt auch froh, dass ich Schmerzmittel nehmen konnte, weil ohne wäre das kaum auszuhalten gewesen. Da grinst. Peter hat sich gefreut, Roland braucht mehr Schmerzmittel. Aber ich habe es auch genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und vorübergehend sagen wir sagen ja auch immer vorübergehend übers Wochenende und so, aber dann das Problem lösen, damit es halt nicht eine Dauergeschichte wird, wegen Magen und Psyche und was weiß ich. Ja. Also alles ganz schlimm verletzt, tut weh. Dauert einfach, bis es verheilt ist. Aber man kann dann ab einer bestimmten Phase natürlich jetzt nicht eine Übung machen, wenn da ein Bruch ist. Ja. Aber wenn der Arzt sagt, verheilt, oder wenn es freigegeben wird für Übungen, ja, dann mit Übungen schon beginnen, weil ganz, ganz häufig sind bei Unfällen auch Anspannungsschmerzen der Muskeln noch vorhanden. Bei mir zum Beispiel, ja, als ich da runtergeflogen bin, was mache ich denn in dieser, keine Ahnung, eine Sekunde Flug oder viel weniger noch?
Das ist nicht so lang.
Halbe vielleicht, ja. Man kommt in einen Schock. Zustand, in den Anspannungszustand. Der Körper versucht irgendwie den Aufprall zu mildern. Und da gibt es so viele Spannungen, die gesetzt werden. Und die sitzen dann in den Muskeln drin. Ja, das sind Schockspannungen, die da reingehen, die bleiben drin. Und wenn man die rausholt dann, wenn das alles verheilt ist, wenn was verheilen muss, dann kann man den Schmerzverlauf, also die Schmerzminderung, beschleunigen. Weil immer ein Teil muskulär verursachter Alarmschmerz auch in so einer Schädigung mit enthalten ist. Und das geht von ein bisschen, ganz wenig nur, bis hin zu ganz viel, bis hin zu alles. Also Muskelfaserrisse beispielsweise, ja. Oder Muskelfaserbündelrisse. Muskelfaserbündel, ja. Risse. Da haben wir inzwischen die Erfahrung gemacht, wenn wir da die Spannung normalisieren, dann sind die Schmerzen in vielen Fällen so gut wie weg. Verrückt, ne? Also da ist noch die Heilung im Gange, da wird noch repariert, aber durch die Behandlung und durch das Machen der Übungen gehen die Schmerzen weg. Würde ich eh empfehlen, bei solchen Verletzungen, also, oder nicht nur bei denen, auch bei den ganz schlimmen, sobald es irgendwie geht, sobald der Doc sagt, hier, du kannst dich langsam bewegen, bitte bewegen, nicht weiter auf der Couch liegen bleiben, weil der Stoffwechsel geht rasant runter, wenn die Bewegung ist. Die Muskeln, die atrophieren, die werden ganz schwach und auch kurz, weiß man. Ja? Manche werden schwach, wenn nicht mehr kurz, manche beides und so. Und diese ganzen Prozesse sind hinterher ganz langwierig wieder erst aufzutrainieren. Deswegen so früh wie es geht, bitte bewegen. Also ich gebe mal ein Beispiel von einem Bänderriss am Fußgelenk, ja. Bänderriss am Fußgelenk, der Fuß total rot, blau, ganz geschwollen, alles ganz, ganz schlimm. So, erstmal kann man da gar nichts machen. Ja? Erstmal das Ganze zur Ruhe kommen lassen und dann ganz, ganz langsam anfangen zu bewegen, erstmal ohne Belastung. Einfach nur den Fuß, der vorher vielleicht sogar in der Schiene war, um das Ganze zu schonen und so, das so lang wie möglich, also das nur so kurz wie möglich gestalten, dass die Bewegung erhalten bleibt. Man macht ja heute das auch, man legt ja den Arm, auch der gebrochen ist, inzwischen in Schalen rein, dass er nicht mehr fest gegipst ist. Das ist sehr, sehr gute Entwicklung, weil es geht in die Richtung, dass die Bewegung erhalten bleiben muss. Wenn man also jetzt diese 2 oder 3 Bänder gerissen hat, dann erstmal den Fuß bewegen, langsam, weil der Körper zeigt sofort, wann du in eine Position reinkommst, die er nicht reinkommen will. Bitte einfach überlegen, Bänder sind ja dazu da, um bestimmte Grenzen der Bewegung festzulegen. Wenn ein Band gerissen ist oder überdehnt ist, was auch immer, ist die Grenze verschwommen. Aber dann reagiert der Körper mit Alarmschmerz. Ja? Das ist ein Alarmschmerz, der dann geschaltet wird. Und man kann also den Alarmschmerz benutzen, um genau auszutesten, wie weit kann ich mich bewegen. Nach ein paar Tagen ist man vielleicht dazu in der Lage, und sich mal vorsichtig auf den Fuß zu stützen. Bitte festhalten dabei, dass die Bewegung kontrolliert bleibt. Sie muss kontrolliert bleiben, das ist das Wichtige. Und dann aufsetzen. Geht das? Okay, ganz humpelnd laufen, aber mit Gewichtsverlagerung schon. 2, 3 Tage später wird es immer besser. Und sich so dann rantasten. Und dann merkt man über das, wie der Körper sich verhält. Manchmal zuckt es vielleicht dann noch rein, ja, weil es irgendwie ein Winkel war, den das Fußgelenk nicht verkraften mag, wo das Band jetzt nicht mehr die Schutzfunktion hat vorübergehend, bis sich das wieder alles aufbaut. Dann so rantasten, also immer in Bewegung bleiben. Und was die Behandlung angeht, wir haben im Bekanntenkreis, kleines Fallbeispiel, Namen lassen wir weg am besten, gell, umgeknickt und einen Tag später alles total geschwollen und wurde dann auch am zweiten, dritten Tag
wurde hast du schon mal erzählt.
Rot und blau. Mhm. Ja. Und da sollte eine Wanderung gemacht werden. Ja. Und diese Person dachte, nie und nimmer möglich, weil das war eine Woche später, glaube ich. Gell? Mhm. Und da haben wir behandelt. Schmerz wurde viel besser, Beweglichkeit wurde besser. Gelaufen und die hat ihre Wanderung gemacht. Ja. Ja. Also da geht vieles viel schneller. Die Sportphysios, mit denen unterhalte ich mich immer sehr, sehr gerne, weil die Sportphysios meiner Erfahrung nach viel, viel mutiger sind im Umgang damit, wann darf sich ein Patient wieder bewegen. Und das ist für die Patienten unheimlich gut und für die Wundheilung unheimlich gut, weil verringerter Stoffwechsel heißt ja, dass das, was da repariert werden muss, gar nicht so schnell repariert werden muss. Und in dem Moment, wo man das eben so macht, dass man wieder schnell in Bewegung kommt, ist der Stoffwechsel wieder höher und es geht schneller.
Mhm. Du hast vorhin gerade über Schmerzmittel gesprochen. Mhm. Ich glaube, wir könnten das vielleicht ganz schnell auch nochmal abhandeln, ja, wegen Schmerzmittel. Weil, also weder du noch ich, wir sind Freunde von Schmerzmittel als Dauerlösung.
Genau.
Und ich würde auch gerne einfach mal erklären, warum das so ist. Also wenn der Schmerz groß ist bei einem Unfall, bei einer Verletzung, ganz klar, vielen Dank dafür, dass es das gibt, weil es erleichtert
vieles. Ich kann es bestätigen.
Ja. Aber wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Schmerz uns warnen möchte, deswegen auch Alarmschmerz. Und wenn wir jetzt als Dauerlösungsmittel in Anführungsstrichen Schmerzmittel nehmen würden, dann würden wir gar nicht mehr den Alarm oder die Warnung spüren. Und dann würden wir uns immer mehr in diese Veränderung hineinbegeben.
In die Schädigung.
Die dann irgendwann zur Schädigung auch führt. Oder, ja, ist egal. Und wir würden das dann gar nicht mitbekommen. Und deswegen Schmerzmittel immer nur punktuell nehmen und dann ist es völlig in Ordnung.
Absolut,
ich nur
bin ich voll dabei.
Gut.
Und kann ich jetzt nach meinem Unfall auch wieder wesentlich vehementer und überzeugter unterschreiben.
Ja.
Was war die nächste Schmerzgeschichte?
Wir haben noch einen, den Krankheitsschmerz.
Krankheitsschmerz. Also ihr habt ja schon vielleicht mal Revue passieren jetzt. Bei diesen ganzen Schmerzkrummen, die wir jetzt durchgesprochen haben, empfehle ich immer, auch wenn man glaubt, die Verletzung ist so, dass es gar nicht hilft, trotzdem, wenn es geht, eine Übung versuchen, wenn keine Übung geht, wenn es Behandeln gibt in der Osteopressur, diese manualtherapeutischen Sachen, wo man die Muskeln entspannen kann, eine Behandlung machen und einfach probieren. Es kann sein, dass sich dann der Leidensweg total verkürzt, man schneller in die Bewegung reinkommt und einfach schneller aus dem Ding wieder draußen ist. Ja, jetzt die Krankheitsschmerzen. Nierenschmerzen zum Beispiel. Ja, da hat man Nierenschmerzen. Das tut ja hier hinten, wo die Niere ist, tut es total weh.
Mhm.
Bevor man da jetzt irgendwie Schmerzmittel nimmt oder größere Aktionen macht, kann man eigentlich zum Beispiel wieder in die Badewanne. Ne? Also das ist immer so das einfachste Beispiel. Man kann aber auch eine Übung machen, wo man sich nach vorne beugt und genau den Quadratus lumborum heißt der, das ist ein Viereckmuskel, der da hinten sitzt, der oft verspannt ist, der hat auch ganz viel mit Rückenschmerzen zu tun und kann den mal entspannen und gucken, was macht denn meine Nierenschmerzen? Was machen die denn nun?
Mhm.
Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also man kann mit unserer Therapie, mit unseren Übungen eigentlich ganz easy überprüfen, kommt der Schmerz wirklich von meiner Krankheit oder kommt der Schmerz von den Muskeln? Und ist vielleicht durch meine Krankheit dann da, weil die Krankheiten meistens, wenn es eine Grippe ist, ein grippaler Infekt oder sowas, ja, dann sind die Muskelspannungen höher und da gibt es ja oft Gelenkschmerzen.
Ja, aber ich bin schon wieder ganz unruhig, weil, also gerade bei Nieren, es gibt
mit
Nieren.
Mir ist nie langweilig.
Das ist wahr. Es gibt also einfach Nierenschmerzen und es kann Nierenbeckenentzündung sein.
Ja, klar.
Und damit ist überhaupt nicht zu spaßen und es soll bitte sofort in die Hände eines Arztes, weil es muss behandelt werden. Aber Tatsache ist, dass oftmals man denkt, man hat was an den Nieren und man hat gar nichts an den Nieren. Und das ist das Spannende.
Und es dauert genau 2 Minuten.
Genau, also das kannst du aus.
Also ich bestelle jetzt ein Taxi und habe einen Termin beim Arzt. Ja? Oh, das Taxi braucht eine Viertelstunde.
Ja, also gehst vorher noch in die Badewanne.
Nein, nein. Aber ich nutze 2 bis 5 Minuten, mache 2, 3 Übungen. Und wenn ich dann feststelle, wow, wie genial ist das denn? Der Schmerz ist ja weg.
Mhm. Ja? Mein lieber Mann, das machst du bitte, bevor du dann das Taxi bestellst.
Ich okay. wollte es doch so ein bisschen spannender machen.
Ja, ja? wollte es wahrscheich spaßig machen.
Weil dann kann man
machen,
das Taxi wegschicken und kann ja, sagen, ich fahre jetzt einen Kaffee.
Natürlich.
Nee, man kann es auch da behalten, kann sagen, jetzt fahre ich einen Kaffee trinken gehen.
Oh, jetzt willst du wieder einen Witz machen. Oh mein Güte, okay, Roland, alles klar. Aber ich will nur sagen, es ist... Also man sollte natürlich bei Krankheiten auf jeden Fall sofort dann Arzt aufsuchen, wenn die Übungen oder wenn unsere Therapie nicht anschlägt, nicht hilft. Dieses Paradebeispiel aus meiner Praxis, es war ein Patient bei mir, schlank, also nicht irgendwie übergewichtig, also eigentlich ein sehr sportlich aussehender Mensch, allerdings schon älter. Der hatte Schmerzen im Brustbereich, aber... Ich habe erstmal nicht gedacht an das, was man eigentlich denken sollte, weil das war jetzt nicht der Hinweis so von seiner gesamten Krankheitsgeschichte. Und dann habe ich gesagt, er soll zu Roland gehen. Roland hat ihn behandelt. Die Schmerzen sind nicht weg gewesen. Und dann war es für mich ganz klar, dass er zum Kardiologen musste. Und er ist dann am Herzen operiert worden, weil er einfach Herzgefäßverengungen hatte. Er hat 3 oder 4 Bypasse bekommen und hat es nicht gewusst. Also ich glaube, das war vielleicht auch ein Stück weit so eine lebensrettende Maßnahme, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Herzinfarkt hätte demnächst passieren können, ist schon ziemlich groß. Das heißt, also man kann auch diese Therapie tatsächlich als differenzialdiagnostische Möglichkeit sehen, zu sehen, ist es jetzt irgendwas... durch den Bewegungsapparat, durch Muskulatur bedingt oder aber sind es tatsächlich irgendwelche Krankheiten. Und ich glaube, dabei können wir es auch erstmal belassen, was den Krankheitsschmerz anbelangt.
Ja, das will ich noch ein bisschen ausführen, weil es gibt noch andere Krankheiten. Zum Beispiel Kopfschmerzen, das ist ganz, ganz wichtig.
Naja, es ist auch spannend.
Kopfschmerzen, ganz, ganz wichtig.
Da muss ich dir jetzt mal recht geben, dass du den Kopfschmerz nochmal reinbringst. Ja.
Viele bringen den ja nicht in Zusammenhang mit dem Bewegungssystem. Ja. Aber Kopfschmerz, nach unserer Definition, ist ein Schmerz, der die Halswirbelsäule schützen soll. Ihr wisst ja, bei Kopfschmerzen, da mag man manchmal gewisse Bewegungen nicht machen. Und das ist der Zusammenhang. Und bei Kopfschmerzen auch ganz, ganz vorsichtig sein. Ich sage das auch mal den Therapeuten in den Ausbildungen, da jetzt nicht wochenlang behandeln Kopfschmerzen, weil es kann ein Hirntumor sein beispielsweise.
Ja,
da muss man total aufpassen. Also wenn wir sagen, vorher probieren bei der Krankheit, ob es geht, dann nicht tagelang oder vor allen Dingen nicht wochenlang. Ganz kurz checken, wenn es Sachen sind, die... gefährlich sind, müssen die überprüft werden, gell? Aber man kann prinzipiell, es gibt keine Krankheit, bei der man nicht versuchen könnte, die Übungen zu machen und sich behandeln zu lassen, um einfach zu gucken, woher kommt der Schmerz. Weil diese Krankheitsschmerzen, wissen wir aus Erfahrung, sind ganz häufig Schmerzen, die zeitgleich zu einer Erkrankung auftreten, die aber nicht unbedingt mit dieser Erkrankung was zu tun haben müssen. Und da gibt es Erkrankungen, die sind schwerwiegend und da kriegen Leute Schmerzmittel zu dem ganzen schwerwiegenden Krankheitsbild noch hinzu. Die Schmerzmittel fordern den Körper, belasten ihn und alles, was wir da an Belastung vom Körper wegnehmen können in so einem Krankheitsfall, ist doch gut. Deswegen, man kann es immer probieren und hat seinen starken Hinweis, nachdem man sich hat behandeln lassen oder nachdem man die Übung gemacht hat, wobei bei den Übungen ist natürlich nur ein bisschen ein kleines Fragezeichen, habe ich jetzt die richtigen Übungen gemacht, habe ich sie richtig ausgeführt, ja, also wer sich dieser Unsicherheit nicht hingeben will, der geht halt einmal in eine Behandlung, weil bei unserer Behandlung ist ja das Ergebnis nach der ersten Behandlung da oder es kommt nicht. Das ist wie bei einem Computer, ja, ich ändere ein Programm, und dann merke ich sofort, war das der Fehler? Es geht ja nicht um die Hardware. Es geht ja nicht um irgendwie schwerwiegende Veränderungen, die da erst gemacht werden müssen. Das ist ein Software. Also der Schmerz, so wie wir ihn sehen, der Alarmschmerz, ist eine Software-Ebene. Mhm. Ist auf der Software-Ebene, die in einer Behandlung so beeinflusst werden kann, dass man direkt ein Ergebnis hat. Es gibt für den Körper keinen Grund, bei einer Behandlung, die wir machen, bei der ersten Behandlung anders zu reagieren als bei einer zweiten. Ja, das liegt in der Natur der Sache bei uns. Deswegen, wenn ihr Krankheiten habt und habt parallel dazu Schmerzen, macht die Übung, lasst euch behandeln. Vielleicht habt ihr Glück und ihr merkt, dass trotz der Krankheit, die einen gewissen Schmerz macht, auch ein Teil des Schmerzes ein Alarmschmerz ist, den man über die entspannenden Muskeln und Faszien beeinflussen kann. Kann man das so stehen lassen, Frau Doktor?
Kann man so stehen lassen, weil es gibt tatsächlich auch durchaus die Möglichkeit, dass es eine Krankheit ist und dass aber trotzdem noch ein muskulär bedingter Schmerz
ja, dabei ist. Nehmen wir doch mal die Grippe ganz einfach. Ja. Die Leute kriegen bei der Grippe am ganzen Körper mehr oder weniger Gelenkschmerzen. Mhm. Ja? Und für mich, für uns, nach unserer Erfahrung sind es oft Schmerzen, die einfach dadurch zustande kommen, dass bei dieser Grippe die Anspannung steigt. Ja, Grippe ist ein Zustand, der ist die Anspannung im Körper größer. Und wenn jetzt Gelenke schon so unter Druck sind durch zu kurze Muskeln und Faszien, dass die dann in Schmerz kommen, dann tut das weh. Deswegen könnt ihr euch ohne weiteres beim grippalen Infekt, falls ihr dazu in der Lage seid, ja, ganz vorsichtig reindehnen in die Gelenke, die wehtun und da einfach schauen. Es kann gut sein, dass ihr euch da Besserung verschafft.
Finde ich auch spannend. Fällt mir gerade ein, dass ganz viele Menschen, die eine Grippe haben, also eine richtige Grippe mit hohem Fieber, dass die wahnsinnig Rückenschmerzen bekommen.
Ja,
weil Rückenschmerzen ist ja der Schmerz, der am häufigsten vorkommt. Also es ist auch spannend. Mal auch nochmal aufschreiben. Da können wir auch nochmal was dazu machen. Roland, es gibt noch zwei Punkte. Also einmal immer noch die Sackgasse der Bewegungsevolution. Willst du wirklich die nochmal hier aufhören? Weil
wir haben ja die Chronifizierung haben wir, ne?
Und ja, haben wir das. Wir haben alles ab.
Die Psyche müssen wir noch was zu sagen, kurz.
Warum? Also du musst noch was dazu
Schmerzen,
sagen.
Ja, also war auch eine hohe Lernkurve bei mir, weil ich habe ja die Schmerzen kennengelernt, wie man die behandeln kann, die Übungen machen kann und so weiter und so fort. Da hatte ich irgendwann, du weißt nur, wen ich meine, hatte ich eine Person mit Rückenschmerzen auf der Behandlungsbank. Da habe ich bei Petra in der Praxis einer Patientin geholfen und habe behandelt, erst vorne, dann hinten und habe hinten einen Rückenstrecker entspannt und plötzlich bäumt sich diese Frau auf. Weißt du noch? Die bäumt sich auf und schreit, das war der erste Urschrei in meinem Leben, den ich gehört habe. Die hat sowas von geschrien, ich habe einen Schreck bekommen und dachte, um Gottes Willen, hoffentlich gehen jetzt die Nachbarn nicht zur Polizei oder rufen an und sagen, hier, da passiert was Schlimmes. Und es hat sich herausgestellt, das war halt, die war sehr, sehr unter Druck in ihrer Beziehung und es hat sich da alles entladen. Und da war mir zum ersten Mal klar, aha, eine psychische Belastung, ein Trauma hat schon was mit den Muskeln zu tun. Das war meine erste Erfahrung damit. Und inzwischen wissen wir, ich kürze jetzt ein bisschen ab, dass halt oft traumatische Erlebnisse, körperliche Traumen oder auch psychische Traumen dazu führen, dass gewisse Muskelregionen sich anspannen. Und ich erkläre es immer so in einem Bild, was die Psyche im Alltag nicht aushalten kann, ja, den Alltag bestreiten, ist nicht möglich mit diesem psychischen, also mit diesem Trauma, ja, Verlust gehabt oder irgendwas, irgendwie was Schlimmes, was passiert ist. Und dann lagert das die Psyche aus in den Körper, sozusagen, wie heißt es, Externspeicher. Und als Spannung von als Muskelspannungen. Und in dem Moment, wo diese Muskelspannungen dann gelöst werden, dann durchlebt der Patient das Trauma, das war dieser Schrei, das waren viele andere Erlebnisse, die wir hatten, und dann sind die Schmerzen viel, viel besser und das Trauma ist meiner Ansicht nach dann auch gut aufgelöst.
Oder naja, ob das aufgelöst ist, ist zum vielleicht, gekommen, genau, das würde ja ich eher sagen, lassen. Und dann muss es schon abgearbeitet werden.
Also, dann jeder in sich
es ist jetzt nicht die Psychotherapie, die dann Wunder bewirkt, also so würde ich, wäre ich ja ein bisschen zurückhaltend.
Wobei viele Psychotherapeuten machen
ich weiß, das, ne? Dass sie das benutzen, einfach um an versteckte Erlebnisse zu kommen. Weil das ist ja, die Leute beschreiben ja ganz, ganz häufig das, und das haben wir öfters erlebt, also das mit diesem Urschrei, also das war, also ich habe es nur einmal erlebt, ehrlich gesagt, aber als es bei dieser Patientin war, aber es gibt immer wieder Patienten, die von Bildern erzählen, die sie sehen während der Behandlung.
Ja.
Und das finde ich dann auch, das finde ich hochspannend, und dann kann man ja mit diesen Bildern arbeiten.
Ich weiß halt von vielen Psychotherapeuten, die inzwischen in unsere Therapie kommen, weil sie gehört haben, was wir da machen.
In die Ausbildung, meinst du?
In die Ausbildung meine ich, ja. In die Ausbildung kommen, weil es gibt ja Psychotherapeuten, die auch Körperarbeit machen.
Mhm.
Ja. Und die haben mir dann teilweise erzählt, nachdem ich die wiedergesehen hatte, bei irgendwelchen Situationen, beim Partnertreffen und so, da haben die gesagt, Rolle, ich muss dir wirklich mal erzählen, inzwischen, wenn ich nicht schnell an die psychischen Situationen drankommen beim Patienten. Ich behandle die und dann bricht das raus und ich bin viel schneller am Ziel und kann viel schneller abarbeiten mit meiner psychologischen Gesprächsführung oder was immer da auch passiert.
Das habe ich gemeint damit. So, und jetzt geht's weiter. Wie gesagt, sind noch zwei Punkte offen.
Was haben wir noch offen?
Die Sackgasse der Bewegungsevolution ist ein Riesenthema. Vielleicht kann man das wirklich irgendwann nochmal ganz, ganz tief.
Ich wollte gerade sagen, das wird zu viel sonst.
Ja, das war das aber andere. Es ist ganz spannend. Ja, wie der Schmerz denn eigentlich bei uns Menschen immer besetzt ist. Und wenn wir von Schmerz sprechen, okay. Schmerz dann, tut weh. Ja.
Wegen der Sackgasse der Bewegungsevolution, das ist ein Begriff, den ich geprägt habe. Ich gebe euch mal, oder dir, der zuhört, die zuhört, ein kleines Nachdenkrätsel mit auf den Weg. Wir, Petra und ich und viele, die in unserem Umfeld sind, halten den Menschen auf allen seinen Ebenen, Körper, Geist, Seele, für vollkommen. Für absolut durchdacht, vollkommen, fehlerfrei. Wie kann es denn eigentlich sein, dass wenn sich so ein Mensch nicht vollständig bewegt, zu viel sitzt oder irgendwie andere einseitige Sachen macht, dass der Körper einen Schmerz schickt, der für den Menschen nicht lösbar ist. Ein Mensch, der nicht weiß, was wir wissen, der wird an diesem Schmerz zugrunde gehen. Kann sowas in der Evolution eingebaut sein? Und diese Frage stelle ich, und kündige jetzt schon einen Podcast an, den wir über die Sackgasse der Bewegungsevolution machen. Und alle die auch wissenschaftlich interessiert sind daran, da werde ich herleiten, wie ich mir das erkläre, wie das zustande kommt.
Genau.
Okay, aber jetzt, was ist der Schmerz? Viele kommen und sagen, Schmerz, oh Gott, was bestraft mich? Ja, eine höhere Macht bestraft mich. Warum werde ich bestraft? Warum leide ich und die anderen leiden nicht? Die Leute fühlen sich bestraft, weil sie leiden. Was bei uns passiert, ist was super, super Interessantes, weil alleine Alarmschmerz, wir haben gesagt, die Sprache des Körpers, Petra redet immer vom inneren Arzt, der will uns was mitteilen. Also, in dem Moment, wo wir den Patienten, wo wir euch als Patienten oder als Schmerzgeplagten erzählen, der Schmerz ist eigentlich gar nichts, was euch irgendwie leiden lassen soll, sondern das ist eine Sprache des Körpers, euch irgendwas zu erzählen, ein Verhalten zu ändern. Aber ihr versteht die Sprache nicht. Und wir können euch beibringen, diese Sprache zu verstehen. Und wenn ihr die Sprache versteht, dann versteht ihr, was der Körper möchte und er kann von selbst den Schmerz abschalten. Und das ist mal ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, der Schmerz muss weggemacht werden. Der Schmerz muss unfühlbar gemacht werden. Überhaupt nicht. Wir können ja froh sein, dass wir Schmerzen fühlen, weil die geben uns ja Informationen. Und in dem Moment, wo wir das so sehen, ist der Schmerz schon mal anders besetzt. Aber trotzdem ist natürlich jetzt das schwer, jemandem zu sagen, der am Leiden ist und der keinen Ausweg daraus hat. Aber spannend, wenn man solchen Patienten das erzählt, ist der Schmerz automatisch ein bisschen gemindert. Warum? Weil die nämlich in die Entspannung gehen.
Genau.
Die schöpfen Hoffnung. Die sind froheren Mutes als vorher. Vorher war, oh Gott, niemand hilft mir. Wie soll ich dieses Leben weiterführen?
Ja, die sehen da schon einen Lösungsansatz auch.
Absolut.
Und das finde ich einfach, Ja, das finde ich wundervoll.
Und dann geht's weiter. Dann machen wir einen Test vor der Behandlung. Und der Test ist, geh mal in die Position, wo es dir wehtut, wo es dir deutlich wehtut. Und dann gehen die in die Position, die deutlich wehtut. Also, was passiert jetzt mit dem Schmerz? Der Schmerz wird wieder zu einem Informationsgeber, weil ich sage den Leuten, ich muss genau wissen, wo es wehtut, damit ich gut mit ihm umgehen kann, ihn gut behandeln kann. Also nochmal eine positive Besetzung. Dann liegt der Patient auf der Behandlungsbank und ich sage, Achtung, ich tue Ihnen jetzt weh. Und das sage ich absichtlich, weil ich will die volle Aufmerksamkeit haben. Und sage dann gleich, ja, aber nicht schlimm, nur ein bisschen. Nur so, dass Sie es gerade noch als positiv empfinden. Und in dem Moment, dann merke ich schon, aha, Schmerz tut eigentlich weh, eigentlich was Negatives, aber jetzt beim Behandeln tut es ein bisschen weh, scheint mir ja zu helfen. Also Schmerz hilft mir, schmerzenlos zu werden. Und ich gehe noch darüber hinaus. Ich sage, ich suche jetzt Punkte. Und je mehr ich Punkte finde, die empfindlich wehtun, desto besser kann ich ihnen helfen. Und jetzt ist der Shift nochmal deutlicher. Jetzt ist nochmal der Schmerz mit einem positiveren Zeichen versehen, mit einem positiveren Vorzeichen. Und die Patienten fangen jetzt plötzlich an, man muss sich das überlegen, oder Frau, ja, zu sagen, noch ein bisschen mehr links, bisschen höher, ah, da tut's mehr weh. Also die suchen plötzlich den Schmerz. Also etwas, sie kamen in die Praxis und wollten den loswerden. Und jetzt suchen sie zusammen mit mir den größten Schmerz, voll positiv. Und dann zum Schluss kriegen sie die Übung. Und dann sage ich ihnen, Achtung, die Übung nutzt nur, wenn sie wehtut. Nicht zu viel, aber deutlich genug. Und dann wird genau die Grenze erklärt. Also der Schmerz dreht sich total rum und die Menschen verstehen, dass ein Schmerz auch was Positives sein kann, nämlich immer die Sprache.
Ja, und deswegen könnten wir diesen Podcast zum Beispiel auch so als Titel nehmen, Schmerz, dein Freund, Fragezeichen, Ausrufezeichen?
Ja, könnten wir eigentlich so nennen.
Okay.
Mal gucken, was unsere Podcast-Bearbeiter sich dazu einfallen lassen.
Alles klar. Ansonsten denke ich, war es das für heute erstmal. Riesenthema.
Ja, Riesenthema.
Es war super lang. Danke fürs Zuhören. Und
schreibt uns bitte Kommentare, was ihr nicht verstanden habt, wo ihr anderer Meinung seid und so weiter. Weil total spannend, das zu vertiefen. Ich lade auch ganz herzlich alle Menschen ein, die sich irgendwie professionell mit Schmerzen beschäftigen, dass die vielleicht ihre Fragen stellen, Diskussionen anregen, was auch immer, weil wir müssen weiterkommen mit dem Thema.
Und eine Bewertung über den Podcast bei Apple oder Spotify wäre auch super klasse.
Da freuen wir uns sehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.